In dieser Folge zu Gast ist Dr. Wolfgang Kreuzer von Dr. Kreuzer Rechtsanwälte. Mit der Kanzlei Dr. Kreuzer Rechtsanwälte sind Sie bereits seit über 40 Jahren aktiv, helfen in so gut wie allen Rechtsbereichen weiter und haben überall die passenden Spezialisten. Mittlerweile auch neben Nürnberg eine Kanzlei in Dresden. Und in der Folge sprechen wir jetzt über den Lebenszyklus eines Unternehmens, was aus rechtlicher Sicht zu beachten ist, bei Gründung, im Verlauf und natürlich auch am Ende. Seid gespannt, viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shutter Capital. Schön, dass ihr dabei seid. So Wolfgang, schön, dass du heute da bist bei Cash & Cappuccino und zu Gast auch in unserem Büro. Ich freue mich sehr auf die Folge. Du wirst auch gleich sagen, was wir heute besprechen, worum es geht, warum du heute eingeladen bist zu dem Experten-Talk. Und ja, fang einfach mal an. Gerne auch mit der kleinen Anekdote, warum jetzt leider schon kurz nach 12, wir eigentlich kein Cappuccino mehr trinken dürfen.
Stimmt natürlich, ja. Das hat ja einen italienischen Bezug, der Cappuccino. Also erstmal freue ich mich sehr, auch über deine Einladung auf der Couch oder Doppelcouch Platz nehmen zu dürfen hier. Die Sache mit dem Cappuccino ist ja so, vergleichbar mit der bayerischen Weißwurst, muss vor 12 gegessen oder getrunken sein. Das ist praktisch ja das italienische Frühstück. Und das und weiß Kaffee, ich, ja. Genau, und das weiß ich, weil ich auch viel in Italien meine Zeit verbracht habe und dort eben meistens bis 12 irgendwann das Frühstück mit Cappuccino stattfindet.
Ja, da sind wir schon gleich drin. Erzähl doch mal kurz für alle, die zuhören, was machst du so, was macht ihr so und ja, wie verbringst du so deinen Alltag?
Also am liebsten natürlich mit Cappuccino trinken, ja. Aber das mache ich auch gern bei der Arbeit. Da bin ich also bin Rechtsanwalt und wir sind eine Kanzlei, die hier gar nicht weit weg von deinem Büro ja ist. Und es freut mich auch sehr, dass wir schön jetzt unsere Zusammenarbeit auch mal hier auf der Weise fortsetzen können. Uns gibt es schon seit 1976, glaube ich. Mein Vater hat die Kanzlei begonnen und jetzt sind wir heute mit mehreren Anwälten für verschiedene Bereiche tätig. Bei uns gibt es also, sage ich mal, die wesentlichen Lebensbereiche des täglichen privaten, aber auch des Unternehmenslebens rechtlich abgebildet. Und ich bin jetzt zum Beispiel so für Firmen, Wirtschaftsrecht und Vertragsrecht zuständig. Bin auch Fachanwalt für Handels-, Gesellschaftsrecht und gewerblichen Rechtsschutz, aber ja, das spielt jetzt weniger Rolle. Es ist nur wichtig, dass man weiß, die Gebiete sind auch dann auf Leute aufgeteilt. Und ja, früher hat ein Anwalt immer alles gemacht. Das ist natürlich heute kaum mehr möglich bei der Flut an Regeln, die es gibt.
Ja, und gerade auch, um alles auf dem Niveau abwickeln zu können, wie ihr es ja auch wollt, ne? Da brauchst du schon Experten auf dem jeweiligen Gebiet.
Ja, so kann man sich den Ball auch gerade mal zuspielen. Es gibt ja den alten Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen. Ja. Und der führt natürlich dazu, dass man sich auch mal die zweite Meinung intern holt. Und das klappt schon ganz gut. Und so hat man jeden Tag immer wieder mit neuen Problemen zu tun, wo immer viele meinen, der Anwalt macht jeden Tag das Gleiche. Es zeigen sich zwar die gleichen Probleme angelegt in den Fällen, aber es ist im Detail und ist auch ganz wichtig zu wissen, jeder Fall ist anders. Das war auch ein alter Spruch, der eben dann vor Gericht, wenn man streiten würde, sich auch fortsetzt, dass man also ganz schlecht oft sagen kann, wie der Fall ausgeht. Aber gut, am Anfang muss man natürlich erst einmal das in die richtige Bahn immer lenken.
Nee, sehr cool, da wären wir auch schon beim Topic und zwar deinem Fachgebiet oder mit den Dingen, wo du dich gut auskennst und du auch vielen Unternehmern da draußen schon weitergeholfen hast. Und zwar, wenn es um den Lebenszyklus geht eines Unternehmens, das heißt vom Anfang der Gründung bis dann auch zum irgendwann ganz gut funktionierenden Unternehmen. Ja. Oder auch zum Ende hin, ja klar. So ein kompletter Lebenszyklus hat ja viele verschiedene Facetten, ja. Und auch verschiedene Phasen. Und ja, die rechtlichen Komponenten sind immer ein Teil von allem. Also du wirst immer irgendwie Fragestellungen haben, die Juristen dann unter Umständen klären müssen oder auch im Vorhinein vielleicht schon bedenken und dir eben mit Rat und Tat zur Seite stehen. Deswegen lass uns doch gleich mal starten. Wir haben jetzt so als ersten Punkt auf unserer Liste, wenn es um den Lebenszyklus eines Unternehmens geht, die Gründung natürlich. Also was sind so die Dinge vor, um und nach der Gründung, die auch auf deinem Schreibtisch landen oder mit denen sich zumindest beschäftigt werden sollte?
Ja, du sagst es ganz richtig. Also man hat als Anwalt ja auch oft mit dem Lebenszyklus zu tun, von Anfang bis Ende. Und da ist es natürlich auch so, dass man schon am Anfang die Weichen stellt, wo viele vielleicht noch gar nicht dran denken, an die Probleme, die dann im Weiteren, also es müssen ja nicht immer Probleme sein, es können ja auch gute Dinge, die man aber eben schon am Anfang die Weggabelung richtig stellt. Und es beginnt eben eigentlich, wie du sagst, bei der Gründung oder also im Vorfeld der Gründung, sich zu überlegen, welche Gesellschaftsform. Oft ist es ja so, dass mehrere sich zusammentun. Und dann muss man überlegen, wie tue ich mich rechtlich zusammen dann? Ist es eine Rechtsform, in der man zusammen jeder haftet oder die Haftung begrenzt, dann GmbH? Also gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Und wichtig ist nur so aus meiner Erfahrung, dass die Leute sensibilisiert sind am Anfang, welchen Weg die unterschiedlichen Rechtsformen auch gehen würden. Und man muss nicht alles am Anfang im Detail ins Letzte regeln. Wollen ja viele auch gerade nicht, weil das Budget am Anfang ja was anderes vor allem verwendet wird. Aber das ist wichtig, am Anfang schon mal den Grundstein zu legen. Meistens endet es ja dann in einer haftungsbeschränkten GmbH zum Beispiel, die so auch mit mehreren Partnern, Gesellschaftern am Anfang mal gegründet wird. Und da muss man dann auch dann schon den Gesellschaftsvertrag sich genauere Punkte überlegen. Und so gehen wir dann immer eigentlich alle Regelungsbereiche mal durch, die sogenannte Maximalversion, wenn man es geistig als Jurist vor Augen hat. Und dann weiß der juristische Laie schon mal, aha, das gibt's alles. Und auch wenn man nicht gleich alles regelt, hat man es schon mal auf dem Schirm. Finde ich ganz wichtig.
Nee, auf jeden Fall. Also wir intern nennen den Bereich bei uns rechtliche Vorsorge, den wir natürlich nicht abdecken, sondern auch an gerne Kanzleien wie euch auslagern, wo ihr natürlich die Expertise habt und in vielen Bereichen den Gründern weiterhelfen könnt. Jetzt hast du die Rechtsform angesprochen, die eine große Entscheidung irgendwie ist, habe ich zumindest immer so ein Gefühl gehabt, auch wenn ich mich da an meine eigene Gründung zurückerinnere. Was sind denn so Einflussfaktoren, die gerade für die Rechtsform, aber auch für andere Themen im Vorhinein in Betracht gezogen werden?
Rechtsform ist jetzt sehr abstrakt und theoretisch, konkreter ist und griffiger auch für die Leute dann oft. Wie verteile ich denn meine Kompetenzen? Wer ist Geschäftsführer? Wer hat operativ den Hut auf? Und das alles kann und sollte man eben auch schon schriftlich dann regeln in dem Gründungsvertrag und auch dann natürlich im Weiteren immer anpassen, wie sich's entwickelt. Aber gerade wenn mehr als einer gründet, was ja sehr häufig ist, lohnt es sich da, das im Detail sich schon auch am Reißbrett oft natürlich zu überlegen, weil das sich später dann, das ist eben die wichtige Erkenntnis, die viele erst später haben, wenn sie mit dem Störfall zu uns dann kommen, dass man das da vermeiden könnte, hätte können dann. Und deswegen ist wichtig, sensibilisiert zu sein, auch die Kompetenzbereiche abzugrenzen, für was brauche ich immer Zustimmungen von dem anderen oder den anderen. Und natürlich auch die prozentuale Aufteilung, ob ich jetzt 50-50 oder dass einer praktisch auch mehr Anteile hat und dann mehr Stimmanteile. Und das ist also ganz wichtig am Anfang.
Und gerade, also wie angesprochen, rechtliche Vorsorge ist für mich immer da ein ganz guter Begriff dafür. Gerade auch die Lebenssituation des einzelnen Gründers oder der Gründer ist ja auch entscheidend. Das heißt, bin ich verheiratet oder habe ich vor zu heiraten? Was passiert mit den anderen, weil die sind auch irgendwie dann mit involviert? Was passiert eben im Fall dessen, dass ich raus will aus der Firma? Was passiert, wenn einer der Gründer stirbt? Also all diese Dinge im Vorhinein in irgendeiner Form zu klären, gerade weil man unter Umständen nach kurzer Zeit auch Verantwortung hat für Mitarbeiter oder eben nicht nur für sich selbst, sondern auch die eigene Familie unter Umständen. Ja, da gilt es schon, sich mit zu beschäftigen. Und nur weil man vielleicht das nicht absehen kann, ob da was passiert, heißt ja nicht, dass es nicht wichtig ist, ne? Sich jetzt dann drum zu kümmern.
Genau, es geht also nicht immer nur darum, dass jemand stirbt, weil wir das immer, also der Jurist ist ja geeicht, den Worst Case immer zu präsentieren, aber jede Form der Beendigung ist ja vergleichbar, kann man als Jurist jetzt mal ganz trocken sagen, er verlässt eine Gesellschaft, derjenige, und dann ist die Frage, wie man da auch Vorsorge trifft, dass das sauber abläuft, weil du es gerade gesagt hast, auch also gerade das Thema Partnerschaft, wenn jetzt einer der Gründer dann verheiratet ist, ergibt sich auch bereits da ein Problem, dass die Partnerschaft im Falle einer Scheidung dazu führen kann, dass die Firma relativ blockiert werden kann.
Handlungsunfähig
ist und derjenige oder diejenige dann, also der Partner ist in der Beziehung, dann Ansprüche hat, auch gegen die Gesellschaft und die Gesellschafter. Also es ist auch ein gutes Beispiel, wo man die Leute abholen kann, meine ich, das vorsorglich zu regeln in dem Moment der Gründung. Kann man eben zum Beispiel ganz einfach, indem man jedem Gesellschafter die Pflicht oder sich selber und alle sich auferlegen, mit dem jeweiligen Ehepartner, ob es ihn gibt oder wenn es ihn mal gibt, dann das entsprechend
regeln zu müssen.
Zu modifizieren, ja, dass der dann im Falle einer Scheidung nicht die Ansprüche hat. Klingt jetzt juristisch einfach zu regeln, heißt es, aber am Ende wissen wir, ist alles natürlich dann eine emotionale Komponente. Absolut. Und da versuchen wir auch, da weiß ich auch, dass du ja da eher, weil du ja nicht jetzt nur das trockene Juristische im Background hast,
da versucht Wege zu finden,
einen Zugang zu den Menschen, ja, muss man finden, das umzusetzen. Ja.
Absolut, nee, man muss immer Wege finden, dass sich alle wohlfühlen, dass es für jeden das Gefühl auch der Sicherheit gibt und eben da nicht Unmut aufkommt. Ne? Gerade weil man ja nur vorsorgen möchte für eben Eventualitäten. Und gerade wenn man eine Firma hat, ist es einfach die Verantwortung, die man dadurch halt auch bekommt. Ne?
Das wollte ich vielleicht noch ergänzen. Ein Ausstiegsszenario ist ja auch im Guten, ich meine, die Scheidung ist ein schlechtes Beispiel, aber im Guten der Ausstieg, der ja nicht jetzt im Falle nur einer Pleite oder dass einer stirbt passieren muss. Wenn einer der Partner irgendwann neue Wege geht, was ja durchaus ganz häufig so ist, und die anderen verbleiben oder der andere, dann kann man das auch regeln durch bestimmte Regelungen über die Abfindung, wie lange er noch mit dabei mitwirken muss an dem Ganzen. Also das sind Dinge, über die meisten Gründer am Anfang naturgemäß noch nicht so nachdenken, weil sich noch alle grün sind. Aber man muss eben den Zugang finden, zu sensibilisieren. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass die nicht denken, oh Gott, jetzt muss ich juristisch 1000 Sachen regeln, sondern dass man es auf dem Schirm hat, muss man es ja nicht unbedingt gleich regeln, aber es kommt dann mit der Zeit immer mehr ins Bewusstsein.
Ja, und nicht eben erst, wenn man dann irgendwie älter ist und wenn es dann wirklich darum geht, jetzt muss ich es regeln, weil jetzt will ich vielleicht selber aussteigen oder irgendwie jetzt.
Dann ist es oft zu spät, genau, und schwer umzusetzen, richtig, weil du brauchst dann oft eine notarielle Beurkundung von dem Ganzen und die geht natürlich oft dann nur, wenn alle zustimmen und dann ist das Kind natürlich auch oft dann eben schon in den berühmten Brunnen gefallen.
Ja. Jetzt, was cool ist aus unserem letzten Gespräch, Mittagessen, wo ich mich dran erinnere, was ich so gar nicht wusste, aber deswegen, ja, ich lerne immer dazu.
Ich überlege gerade, wir haben ja über so viel Cooles geredet.
Ja, das stimmt. Da ging es ums Thema Einbringung, also was ich quasi anstatt von Geld oder dem üblichen Verdächtigen so einbringen kann. Vielleicht sag ein paar Worte dazu, das fand ich sehr spannend.
Also vor allem bei der Gründung, aber auch später, also ist ja die Frage, wenn einer der Partner der Gründung sein Know-how oder irgendetwas, also als sachlichen Wert einbringt. Das kann auch die Firma sein, die der eine vorher hatte. Das kann die Marke sein, die der eine konzipiert hat und auf sich eingetragen hat. Es können auch Kundenbeziehungen sein. Also am Ende ist auch ganz wichtig, das mit einzubringen in die rechtliche Gesamtlösung. Das wird nicht nur dann finanziell irgendwie zu bewerten sein, dass das als Sacheinlage zum Beispiel, also in irgendeiner Form berücksichtigt wird. Man muss zum Beispiel gerade am Beispiel Marke wissen, nur so als kleines Beispiel, was aber vieles ändert oft später, dass die Marke, wenn die auf die Gesellschaft übergehen würde, bei der Gründung, was dann viele ja wollen, weil die sagen, es ist ja unsere Marke, die fällt dann in die Insolvenzmasse. Also der Jurist denkt ja immer ans Schlimmste. Worst case, ja. Aber dann wäre die praktisch im Worst Case dann weg, grundsätzlich. Und das kann man ganz einfach vermeiden, indem die auf einem der Gesellschafter weiter eingetragen ist. Und das kann man dann und muss man dann entsprechend regeln, dass natürlich die anderen nicht in die Röhre schauen und der sich dann irgendwann damit also verabschiedet und die Marke mitnimmt oder da dann irgendwie querschießt. Also das ist auch ein Punkt, den viele dann im Bewusstsein schnell haben, wenn die begreifen, was dann die Folge wäre, wenn man es nicht macht.
Also es ist sehr individuell und ich mag es auch sehr, sich dann damit zu beschäftigen, weil ich finde, ja, die ganzen Gestaltungsmöglichkeiten, die es da gibt, die muss man halt mal durchgehen, durchspielen.
Ja.
Und am Ende ist ja dein Job, ähnlich wie auch meiner, einfach nur alle Infos zu geben und dann vielleicht gemeinsam mit den Mandanten zu entscheiden, was macht denn am meisten Sinn. Aber ja, dafür, dass du alle Infos geben kannst, musst du natürlich dich sehr gut auskennen und Lust auch darauf haben, eben so individuelle Lösungen zu stricken irgendwie. Ne?
Die Marke, weil es mir jetzt gerade auch einfällt, ist ja ein gutes Beispiel, wie man an sich dann das Know-how und im ganzen Weiteren also den Erfolg der Firma sichert. Denn die Marke hat ja, also jetzt nicht nur, weil ich zufällig auch Marken mit oft anmelde und den Weg begleite, welche Marke man macht, sondern es geht danach ja dann auch und vor allem schon bei der Gründung darum, kann ich mit meinem geplanten Marktauftritt überhaupt Erfolg haben? Es gibt ja in zwei Richtungen Probleme. Einmal, dass ich vielleicht was mache mit meiner Marke und meinem Namen oder meinem Auftritt, der anderen gegen Rechte anderer verstößt, die schon sowas Ähnliches machen. Und genauso muss ich mir überlegen, ob ich das, was ich eintragen oder schützen lassen will, überhaupt schützen lassen kann. Und die zwei Richtungen ergibt sich dann eigentlich, dass man gewisse Marktbeobachtung auch danach hat, ständig zu gucken, wen gibt es auf dem Markt und wen kann ich vielleicht auch aus meinem Marken- oder Firmennamen heraus abmahnen, ihm das.
Also in beide Richtungen. Wen verletze ich, aber auch wer verletzt meine.
Genau, weil dafür habe ich ja die Marke, dass ich dadurch ein, so wie Eigentum oder beim Auto wäre es der Halterbrief, den maximalen Schutz habe, das subjektive absolute Recht, sagt man rechtlich auch, und dann will ich daraus ja auch vorgehen gegen alle, die mir da, also sag ich mal, ans Bein pinkeln wollen, auf Deutsch.
Ja, nee, ist auch absolut richtig. Und ist deswegen umso wichtiger, sich im Vorhinein damit zu beschäftigen. Und die Dinge, gerade wenn man eine starke Marke aufbauen möchte und es auch Teil der Firmenidentität irgendwie sein soll, ja, da muss man sich damit beschäftigen. Und es wäre eigentlich fahrlässig, es nicht zu tun. Und am Ende auch viel, viel teurer, ne?
Sage ich auch immer oft, aber klar, meine Worte sind dann oft die des Juristen, der unter dem Verdacht steht, der will ja nur irgendeine Marke anmelden. Ja. Aber es ist wirklich so, dass hinten raus der Rechtsstreit, wir kennen ja beide Seiten, hinten raus kommt dann irgendwann eine Abmahnung vielleicht oder man sieht, Hilfe, meine Marke kann ich gar nicht durchsetzen, weil sie vielleicht gar nicht eintragungsfähig war, weil ich allgemeine Begriffe verwende und es zu wenig eben die Voraussetzungen einer Marke erfüllt. Und dann ist hinten raus der Aufwand viel größer. Dann ist es ja auch ein kaufmännischer Gedanke, wenn ich meine Marke ändern muss, das weiß jeder Kaufmann, das ist ein Rattenschwanz, der viele Kosten auslöst im Vergleich zu denen, die man vielleicht am Anfang hat, um sich ordentlich auf die Beine zu stellen.
Absolut, so ist es. Und Prävention, ne? Ist da das Stichwort. Also einfach im Vorhinein viel zu lösen,
ja,
dass man da nicht hinterher rennen muss und irgendwelche Brände versucht zu löschen, die gar nicht erst hätten entstehen müssen. Dann geht es mit der Firma irgendwann weiter. Jetzt haben wir uns beschäftigt, was mit der Gründung schon mal angerissen. Natürlich in die Tiefe zu gehen, ist dann immer sehr individuell. Und auch bist du dann mit deinem Know-how gefragt. Aber wenn es dann weitergeht, was kann man denn da so als Basis nennen? Welche Beziehungen kommen da ins Spiel? Also klar, man hat irgendwann vielleicht Kunden, die was von einem kaufen, hoffentlich, wenn die Idee gut war, die man hatte. Man hat vielleicht Lieferanten, von denen man irgendwas bezieht. Auf was gilt es da so Wert zu legen?
Ja, gerade weil du das Beispiel sagst, also kommt ja natürlich auf die Art des Produktes an. Wir beide sind jetzt eher im Bereich der Dienstleistung unterwegs. Wenn ich jetzt eher Handel treibe, da ist eigentlich das plakative Beispiel jetzt am besten vielleicht. Da habe ich ja in zwei Richtungen Rechtsbeziehungen. Ich habe in den Verkaufsbereich, wo ich mein Produkt absetze an den Kunden oder an Abnehmer B2B, aber auch der Einkauf mit meinen Lieferanten. Und was viele da eben nicht wissen, und das sensibilisiert ja auch vielleicht erstmal nur das überhaupt zu wissen, dass die berühmten AGB, die ich mir dann mache am Anfang, allermeistens natürlich den Bereich zum Kunden betreffen, wo Leute auch in Online-Shops die AGB eben kennen und abhaken oder akzeptieren müssen, auch bei B2B-Geschäften. Aber viel wichtiger ist ja, dass gerade handelstreibende Unternehmen im Einkauf viel tätig sind und da eigentlich also ein ganz anderes rechtliches Drohszenario besteht als zu meinen eigenen Kunden oder Abnehmern und man sich da eben mit speziellen, sind auch nur AGB, aber die heißen dann vielleicht eher Einkaufsbedingungen und die anderen sind die Verkaufsbedingungen. Und allein, dass es diese Distinktion gibt, erlebe ich schon oft, das wissen die meisten schon mal gar nicht.
Wusste ich auch nicht. Ich erinnere mich jetzt an unser Gespräch, da kam das auch zur Sprache. Oder einem der Gespräche, aber auf jeden Fall finde ich sehr spannend, dass man auch darauf achten sollte, macht absolut Sinn.
Und was da eben der Clou auch natürlich ist, alleine irgendwelche Einkaufsbedingungen zu haben, jetzt nur als Beispiel, weil wir da gerade drüber reden, die kann ich so regeln, da muss ich gar nicht ganz viel regeln, da reicht es zu schreiben, ich widerspreche allen AGB, die du hast, zu meinem Lieferanten, denn dann hat man schon mal erreicht, dass dem seine AGB runterfallen, also grundsätzlich, der Jurist muss ja immer vorsichtig sein, Ausnahmen gibt es viele, aber dass man dann erstmal wieder auf dem Level des Gesetzes ist.
Was Waffengleichheit eigentlich herstellt.
Waffengleichheit und das sogenannte Abwehrklausel, das ist das Stichwort bei dem Beispiel jetzt. Und durch das Gesetz ist man auch nicht unbedingt optimal gestellt, aber man hat schon mal natürlich bessere Stellung, als wie wenn ich die Knebelbedingungen des Lieferanten akzeptiere. Und das ist so ein Beispiel, wie man eben sensibilisiert ist, in zwei Richtungen tätig und die Firma entwickelt sich ja und dann hat man auch immer mehr Lieferantenbeziehungen. Und wir sagen, oder ich sage dann auch immer, umso mehr Umsatz dann läuft, desto eher muss ich eigentlich passend zu dem Risiko, was ich mir unternehmerisch auflade, rechtlich das dann auch hochziehen, die
absolut.
Schutzmauer, wenn man es will.
Ja, und auch bei uns natürlich in der Risikoanalyse und Absicherung geht es auch immer darum,
das ist ja dein täglich Brot.
Genau, also zu gucken, wenn ich eben ein größeres Rad drehe irgendwann, dann muss alles auch nachziehen. Also ich kann da nicht eben irgendwie mein Impressum noch aus im Internet kostenlos gemacht haben lassen, sondern da muss ich dann auch, oder die AGBs eben auch, ne? Also da muss ich dann gucken, dass das eben dem Ganzen würdig wird und ja, einfach passt zu dem, wie ich dann unterwegs bin. Jetzt hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, Thema Prävention. Ich kenne auch so ein bisschen deine Meinung dazu, aber vielleicht lass alle mal teilhaben. Ich ist ja auch mein täglich Brot eigentlich mit dem Thema Prävention, was ist, wenn, sich zu beschäftigen. Viele Unternehmer haben aber viele Dinge eben gar nicht am Schirm, ne? Also ich glaube auch gerade in meiner Beratung kommt oft dieses Thema rechtliche Vorsorge zu kurz und meistens dann, wenn es dann schon zu spät ist, also geht es dann eher um die Nachsorge, wie kann man Dinge lösen, die eigentlich ja gar nicht hätten gelöst werden müssen. Aber erzähl mal, wie ist so in deinem Alltag dein Blick darauf?
Ja, es ist so parallel wie zu deiner Aufgabenstellung, würde ich ein bisschen denken, nur viel, unbefriedigende Ausgangslage für mich, weil dass Leute finanziell auch oder insgesamt ihre Vorsorge treffen, es ist also den Leuten bewusster, dass man es machen muss. Dass man aber rechtlich vorsorgt, ist dann immer der Rattenschwanz, dass man sagt, das brauche ich
doch
jetzt. Mache ich später. Und das Problem ist, jetzt auch wieder vielleicht im Handel treibenden, wenn ich da nicht rechtzeitig vorher schon meine AGB entsprechend angepasst habe, dann fällt man hinten eben auf die Schnauze, wenn dann der Störfall, sagen wir mal, eingetreten ist. Das wäre auch im privaten Netz, wenn man an Erbrecht denkt, klassisches Beispiel, da gibt es 1000 Gründe, warum man natürlich nicht erst im Erbfall agiert, sondern vorher. Und das ist eigentlich das schönste Beispiel, weil da haben es die Leute begriffen. Also da ist es präsent, dass man, wenn man Vermögen oder Immobilien hat, das gibt es viele Gründe, warum Leute sagen, jawohl, verstehe ich, muss ich vorher was regeln. Bei Unternehmern ist es natürlich oft so, wahrscheinlich schon auch aus Kostensensibilität, weil man sagt, das Letzte, was ich brauche, sind teure Anwaltskosten. Aber in Relation zu dem Streitfall, der hinten rauskommen könnte, ist der Nutzen oder meine ich, wie kaufmännisch würde ich sagen, Preis-Leistung. Ich kriege eigentlich eine Absicherung gegen ein Problem. Und so teuer sind Anwälte auch am Ende ja nicht. Man kann das ja vorher ein bisschen auch immer überschlagen, was da an Aufwand immer anfällt. Also und das ist ganz wichtig, dass man in dem Zuge auch vielleicht nicht nur weiß, ich muss einmal alles vorsorgen und mich einmal aufstellen und dann reicht es erstmal und indem ich die Anwaltsrechnung bezahle, bin ich für immer geschützt. Nein, wir sagen auch immer, gerade AGB und Verträge, was ja unser täglich Brot auch ist, Verträge oder auch Marken, wenn in der Welt sind, regelmäßig kontrollieren. Also bei Marken sagt man Marktbeobachtung, bei Verträgen würde ich sagen regelmäßige Vertragspflege. Mindestens, dass man halt ab und zu mal einen Juristen fragt, passt der Vertrag noch zu den Gegebenheiten meiner Firma? Die wächst ja auch und hat eben vielleicht neue Partner oder neue Branchen, in die sie sich entwickelt. Es gelten ja auch für unterschiedliche Branchen plötzlich ganz unterschiedliche Anforderungen.
Deswegen ist auch der Ansatz eurer Kanzlei so cool, dass ihr eigentlich wirklich in jedem Bereich Top-Leute habt, die alles abdecken können. Ne?
Ja, also gut, Verkehrs- oder Mietrecht hat jetzt natürlich vielleicht wenig zu tun. Aber
kann ja auch mal vorkommen, dass ich gegen den Vermieter
meine Gewerbemiete... Man also unterschätzt, wie viele Schnittmengen es gibt.
Ja.
Gerade gewerbemietrechtlich gibt es 1000 Dinge. Es ist am Ende auch nur ein Vertrag.
Ja.
Und auch gerade der, ja, der ist natürlich typischerweise ein Laufzeitgebunden, aber auch da ist es so, dass man regelmäßig das anpassen sollte. Jetzt nicht, weil wir sagen, das ist Arbeitsbeschaffung für Anwälte. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, dass man im Abo, wie andere Dinge, einmal im Quartal irgendwas macht, sondern man soll vielleicht so ein Gefühl dafür entwickeln, alle zwei Jahre reicht ja schon, mal einfach, so wie beim im Medizinischen sagt man Check-up, dass man einfach guckt, zum Beispiel bei Verträgen sind ja viele Klauseln wirksam, die dann im Laufe der Zeit unwirksam werden. Warum? Weil durch Rechtsprechung plötzlich sich die Meinung der Juristen ändert und man sagt, gerade zum Beispiel jetzt mal Eigentumsvorbehalt, da gab es eine Entwicklung, da gerade die Formulierung war wirksam und irgendwann hieß jetzt, das geht jetzt nicht mehr. Und dann fällt man aber leider auf die Schnauze, weil dann meistens die komplette Regelung, jetzt Beispiel AGB, weil ich da so tagtäglich drin bin, in kleinen Verästelungen dann die ganze Klausel plötzlich unwirksam ist. Und deswegen, man muss immer wieder abgleichen in zwei Richtungen. Passt es noch zu meinem unternehmerischen Tätigkeit, die ich gerade habe, in dem Umfang, was ich habe, und passt es noch zu den rechtlichen Anforderungen, die es auch gibt. Und ja, allein deswegen schadet es nicht oder hilft es viel, regelmäßig Check-up könnte man, das klingt ja vielleicht sexy, dann denkt einer, oh cool,
da gibt es wieder was zu
da checken. Da habe ich greifbar was passiert.
Also das gerade rechtliche Begleitung ist für einen Unternehmer so ungemein wichtig und viel wichtiger als jetzt für die Privatperson, die sich mit so vielen Dingen gar nicht beschäftigen muss. Aber ein Unternehmer hat eben in alle Richtungen viele Shareholder, die in irgendeiner Form von ihm was wollen. Er muss sich um Mitarbeiter kümmern, er muss schauen, dass da alles läuft, passt. Und auch kein Stress entsteht, ne? Auch juristisch natürlich. Gerade bei großen Firmen, da können
jetzt mehr Mitarbeiter werden.
Genau, die können gar nicht mehr überblicken, wenn mal eine Kündigung vielleicht nicht so gerechtfertigt war, wie das. Also gibt es ganz, ganz viele Felder, die eben ein Unternehmer bespielen muss, wo ihn aber auch keiner wirklich darauf vorbereitet. Also da geht es wirklich darum, Eigeninitiative, Eigenverantwortung zu übernehmen und sich ja den Themen eben anzunehmen und mal jemanden drüber schauen zu lassen, immer wieder. Ne? Also die rechtliche Begleitung ist so viel wert und kann am Ende einem so viel Geld sparen, ne? Im Endeffekt.
Genau, und vielleicht im Zusammenhang mit Mitarbeitern kann man noch erwähnen, also weil umso größer natürlich ein juristisches Gebilde wächst, nicht nur jetzt auf Gesellschafterebene, sondern auch auf Mitarbeiterebene. Einmal klar, hast du viele böse Überraschungen, wenn du gar nicht mehr überblickst, Mensch, hab gar nicht gesehen, dass der schon längst völlig unzufrieden ist und dann kommt die Kündigung und dann muss man wieder agieren und es ist natürlich lästig, auch unternehmerisch. Insofern, ich sage immer, ein Incentivieren in beide Richtungen auf der Leitungsebene, wenn man jetzt nicht gerade allein selbstständig ist, solo selbstständig, dann hast du ja immer das Problem, auch sich auf der Geschäftsleitungsebene zu incentivieren gegenseitig, dass jeder seinen Beitrag, um das Unternehmen zu befördern, leistet. Aber vor allem die die Mitarbeiter, die sind ja das Rückgrat der Firma. Oder die Leistungsträger, die das Produkt erstellen, mit zumindest ganz wesentlich. Und dann muss man eben auch überlegen, wie kann ich dann peu à peu auch Mitarbeiter vielleicht incentivieren. Große Firmen machen das ja so, wie man es kennt, Boni. Aber in kleineren Einheiten ist das ganz schwierig oft, weil natürlich nur das, was da ist, verteilt werden kann an alle. Und da gibt es aber auch viele Möglichkeiten eben, um ohne vielleicht auch Anteile an Firmen zu übertragen. Also, weil ich gerade ein Beispiel von uns im Kopf habe, da gibt es dann Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die eben am Papier einen beteiligen, obgleich ich dann nicht an der Firma beteiligt bin und trotzdem.
Und ist gar nicht so einfach auch in Deutschland. Also, da gibt es viel komplex, zu beachten.
Komplex, ja, weil du natürlich sehr schnell wieder dann bist in dem rechtlichen Korsett. Aha, dann ist einer ja doch dann mitbeteiligt und dann ist er faktisch plötzlich rechtlich am Ende betrachtet wie ein Gesellschaft, also auch da kann man sich viel überlegen.
Auch steuerlich, ne? Auf einmal kriegt er einen Anteil, den er eigentlich, von dem er nicht runterbeißen kann, aber muss ihn irgendwie versteuern. Also ja, da gibt es viele, ich habe ja selber im Zuge der Gründung mich damit beschäftigt, da gibt es viele Fallstricke, auf die man auf jeden Fall ja achten sollte und eben, wenn man es dann macht, dann auch richtig, ne? Mit Hand und Fuß und nicht irgendwie mal so ein bisschen versucht, sondern wirklich mit Hand und Fuß das Ganze zu machen, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Jetzt für die meisten Zuhörer wahrscheinlich nicht so relevant, aber trotzdem glaube ich, ist es wert, da 2-3 Worte drüber zu verlieren. Wenn ich dann irgendwann am Ende des Lebenszyklus einer Firma bin und im besten Fall, dass dann nicht die Insolvenz ist, sondern vielleicht die Veräußerung oder dass ich halt eben ausscheide.
Der Exit.
Der Exit, genau. Was gibt es da für Dinge, die es aus rechtlicher Sicht, auch jetzt was du so tagtäglich machst, was aus rechtlicher Sicht zu beachten ist?
Also da gibt es ganz viele, eine Palette an Problemen, die sich dann eben auch in diesem Gesellschaftsvertrag, den man zur Gründung ja schon viele, viele Jahre vorher macht, eben eigentlich im Bestfall wiederfinden müssten, weil dann schließt sich sozusagen immer der Kreis, weil der Fall, den man am Anfang bedenken sollte, ist ja nur der irgendwann am Ende theoretisch passiert. Und ja gut, die typischsten sind vielleicht die alle vor Augen haben, wenn jetzt einer ausscheidet durch Tod, Erbfall, klar, dann ist zu regeln, wie geht's weiter, mit wem vor allem, mit seinen oder ihren Erben, wenn es welche gibt, wenn es keine gibt, ist es vielleicht noch schlimmer, dann geht's am Ende vielleicht mit gar keinem oder überhaupt nicht weiter, je nachdem, wie viele Partner die Gesellschaft, also bei Erben ist es manchmal ein bisschen so wie im Falle einer Scheidung, denn Erben, die wie der Partner, der in der Scheidung ist, hat vielleicht wenig Interesse oder kein Asset in der Firma, sondern will eigentlich nur eine möglichst hohe Abfindung erhalten oder zu Recht vielleicht auch seinen Beitrag, der ihm zusteht, nach Recht. Und Erben haben ja auch Ansprüche. Insofern muss man da auch dann sehr klug mit Weitblick regeln, wie werden die Abfindungen, die dann zu zahlen sind, ausgezahlt, in welcher Höhe, die kann man unterschiedlich bewerten. Da gibt es dann ganz verschiedene Bewertungsmethoden und da ist vieles also auch sicher anfällig, dass man sehr gut darüber streiten könnte. Und daher ist es natürlich wichtig, zumindest schon das zu säen im Vertrag, damit es später relativ geordnet in eine Richtung geht. Aber gerade in Erbfällen ist es extrem schwierig, das natürlich total alles zu antizipieren. Und das sind also Beispiele, wenn einer aussteigt, ist es ähnliche, wenn er, was nimmt er mit an Know-how, ist es also dann auch wieder
die. Was kriegt er für seine Anteile, wer darf die zuerst vielleicht irgendwie wollen oder?
Wie ist es, wenn diese Auszahlungen die Liquidität belasten der Firma und das Problem dabei ist, dass man ja am Anfang auch noch nicht weiß oft, wer ist der, der aussteigt. Mhm. Und deswegen ist es als Jurist extrem schwierig, der ich ja nur einen von beiden vertreten kann am Anfang, sowieso, dass man überlegt, wie ist es ein Vertrag, den beide als tragfähige Lösung empfinden, ohne dass der eine sich benachteiligt fühlt.
Ja, und deswegen wahrscheinlich, wenn ihr Firmen in Gänze vertretet, wo es mehrere Gesellschafter gibt, auch immer ganz schwierig dann, wenn es irgendwie zu Streitigkeiten kommt. Ne? Stelle ich mir gar nicht einfach vor, in eure Haut dann zu stecken.
Klar, weil du natürlich alle gut kennst, aber am Ende der Streit, für den Juristen muss ich mich ja zwangsläufig auch auf eine Seite schlagen, nämlich selten dann nur die Firma, denn ich habe ja dann vielleicht am Anfang einen der Partner vertreten. Also es kommt immer darauf an, von welcher Seite man ein Problem begeht. Denn ich kann jede Regelung im Vertrag und jede Aussage, die man rechtlich trifft, könnte man gut für den einen und Kehrseite ist immer schlecht für den anderen gleichermaßen nutzen. Insofern muss man immer aufpassen, dass man auch am Anfang und im Verlauf einer Firma alle abholt und sich jeder wiederfindet dann.
Ja, und je besser man die Ausstiegsszenarien am Anfang schon kennt oder zumindest bespricht dann ja. und für sich löst, ne, desto besser kann man dann in der Abwicklung, auch wenn es dann vielleicht 30, 40 Jahre später sein sollte, im Bestfall, ja. Dann agieren. Ne? Und das ist auch für euch dann wahrscheinlich viel einfacher, wenn ihr wisst, ihr habt vorhin dann schon alles geregelt und dann.
Der Bestfall ist, dass wir den Vertrag am Anfang gemacht haben. Aber leider ist es, oder was heißt leider, es ist in der Natur der Sache, dass du natürlich oft dann mit Verträgen arbeitest, die du gar nicht gemacht hast. Vielleicht auch schon wirklich, wie du sagst, 30, 40, 50 Jahre vorher mal
einer. Ohne rechtliche Begleitung, also vielleicht dann nicht wirklich
selbst angepasst. Selbst gebastelt, gibt es ja auch immer mehr, dank Internet, Suchmaschinen und
ChatGPT,
künstliche Intelligenz, ja, genau. Die sich auch immer mehr als Jurist breit macht, aber trotzdem. Man kann eben immer nur mit dem Material arbeiten, was man hat. Es ist ähnlich wie der Fußballtrainer, der muss aus dem, was er hat, das Beste holen. Und dann ist das eigentlich oft unser Hauptjob, erstmal den Sachverhalt in Gänze zu erfassen, weil nur dann kann ich ja rechtlich ordentlich was bewerten. Und das ist übrigens auch oft schon ein großes Problem bei vielen, dass man alle Fakten, die nötig sind, bekommen kann, denn viele, obwohl sie sich vielleicht öffnen wollen dem Anwalt, dann werden die wichtigen Dinge vielleicht nicht gleich genannt und dann kommt hinten raus plötzlich noch ein Aspekt raus, den man nicht kannte. Und da ist es eigentlich fast ganz wichtig, dass der Jurist ein bisschen Detektivarbeit hat am Anfang, um sich selber aktiv alles zu suchen, was er braucht. Denn sonst ist ja das, was rechtlich dann daraus wird, kann ja nie das Beste dann werden.
Ja, und gerade die Individualität steht ja schon im Vordergrund, deswegen gerade, hattest du angesprochen, ChatGPT oder andere KIs, die können niemals in der Tiefe und in der Menschlichkeit das alles so greifen, glaube ich. Also kann ich mich auch erinnern noch an eins unserer Gespräche, da hattest du von den 10 Ebenen gesprochen, die es im rechtlichen Zusammenhang gibt.
Ja, jetzt und, weiß ich, was du meinst.
Und also 10 Ebenen müssten es sein, vielleicht sind es auch noch mehr, aber die hattest du zumindest erwähnt. Ja. Und gerade vielleicht sowas wie ChatGPT oder auch zukünftig andere KIs, die juristisch versuchen, was einzuordnen, können vielleicht einen Teilbereich machen, aber natürlich, das ist, merkt man allein schon heute von den vielen Themen, die wir anreißen, das ist so individuell, da stößt halt einfach die KI irgendwann an die Grenzen. Ne?
Ich überlege gerade die 10 oder 7, es ist auch wurscht, wie viele, das war eigentlich nur plakativ gedacht gewesen, so als, um die auch vor Augen zu führen, dass meine Arbeit ja, wie die meistens natürlich eines Dienstleisters wahrscheinlich, aber beim Juristen sehr besonders, denke ich, davon abhängt, dass das Problem, was wir bearbeiten, ja, verschiedene, also Problemtiefen hat. Ich kann ein juristisches Problem, also oberflächlich klingt jetzt vielleicht negativ so, ich kann mich halt dem auf einer ersten Ebene nähern und ich kann, wenn ich es genau wissen will, mit aller Rechtsprechung, die es dazu gibt und vielleicht noch, ja, wenn ich jetzt mich akademisch noch weiter damit beschäftige, das noch vielleicht weiter schürfen, bis in 10 oder 7 weitere tiefe Ebenen schürfen. Und umso weiter ich da schürfe in die Tiefe, kommt vielleicht aus dem gleichen Problem eine andere juristische Bewertung. Deswegen gibt es ja juristisch unterschiedliche Meinungen. Deswegen gibt es den Spruch, 2 Juristen, 3 Meinungen. Deswegen gibt es ja diese ganzen Floskeln, wenn man so jetzt nachdenkt, Recht haben, Recht bekommen. Ja, obwohl mir irgendeiner sagt, ich habe Recht, kommt es vor Gericht anders aus. Und woher kommt's? Weil, also nicht, weil der Richter jetzt tiefer schürft, Gegenteil, da muss man jetzt vielleicht auch danach gleich kurz noch die Wahrheit aus meiner Sicht dazu sagen, aber dass die Problemtiefe und die Tatsache, dass Juristen unterschiedlicher Meinungen sind, das ist vielleicht was ganz Spezielles in unserem Beruf. Es gibt wenig, oder DIN-Normen, sowas gibt es bei uns ja nicht, oder keine, also...
Es gibt Argumente für die und die Seite und am Ende...
Immer.
Ja.
Und solange irgendetwas vertretbar ist, und es ist wahrlich der größte Quatsch, oft vertretbar, wenn man, wenn man Schreiben von Anwaltskollegen liest, ich meine, das sagt wahrscheinlich jeder über den Gegenanwalt, aber vom Prinzip ist es eben so, dass die juristische Meinung, wie wir dann so schön auch oft vor Gericht sagen würden, zu beweisen, ist dem Beweis nicht zugänglich. Letztlich kannst du alles vertreten, also Hauptsache es hat irgendwo einen Anker und den gibt es in der Juristerei für fast alles. Deswegen gibt es ja auch leider viel schwachsinnige Regelungen, die man so alle kennt und die wirklich auch Unternehmern die das Leben oft schwer machen. Aber die Sache ist, dass es vor Gericht, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, ganz oft leider nicht so rauskommt, wie man es sich erhofft und wie sogar vielleicht ein Jurist vorher denkt.
Oder wie die meisten denken, ne? Es gibt auch schon...
Genau, die meisten denken, ich gehe vor Gericht und dann kommt es raus, was mein Anwalt mal gesagt hat am Anfang. Und dann ist es natürlich ganz schwierig, auch das Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht so ist, dass der Anwalt was Falsches gesagt hat, sondern dass die unterschiedliche Bewertung des Rechtsproblems der Grund ist. Und deswegen, und das ist vielleicht jetzt noch so die Bottomline, weil wir auch darüber mal geredet hatten, erinnere ich mich, also vor Gericht, klar, ist immer schön, dann rauszufinden, was kommt raus, wenn der Richter entscheidet, aber aus meiner Erfahrung ist also, es ist keinem zu empfehlen, einen Streit gerichtlich eskalieren zu lassen oder ihn zu eskalieren. Da kommt dann der nächste Spruch vor Gericht und auf hoher See. Und der kommt eben genau daher.
Ja, also in diesem Sinne, Wolfgang, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Ich denke, wir haben viele interessante Aspekte betrachtet. Auch recht im Allgemeinen jetzt zum Schluss nochmal ein paar Dinge näher gebracht, die mir auch weiterhelfen, fand ich auch spannend, so die Einschätzung mal von dem Juristen selbst zu hören. Schön, dass du da warst.
Danke, hat sehr viel Spaß gemacht.
So, das war die Expertenfolge mit Dr. Wolfgang Kreuzer. Und trotz dessen, dass wir so viele interessante Themen besprochen haben, die bestimmt euch im Alltag weiterhelfen werden, sind viele Themengebiete natürlich offen geblieben. Und da hatte der Wolfgang kurzfristig die Idee, eine Art Event zu veranstalten, wo ihr zu Gast sein werdet und die Chance habt, uns Fragen zu stellen, vor allem ihm dann eben im rechtlichen Bereich, da zu löchern und er wird sehr gerne Rede und Antwort stehen. Meldet euch einfach auf den einen oder anderen Weg. Ihr wisst, es gibt viele Kontaktmöglichkeiten über unsere Website, über auch Dr. Kreuzer, Rechtsanwälte oder auch alle Social-Media-Kanäle, die ihr finden könnt, von Cash & Cappuccino bis Shuttle Capital. Und wenn da genug zusammenkommen, Leute Lust darauf haben, dann werden wir dann ein Event veranstalten und ja, ihr könnt euch darauf freuen. Und wenn ihr unternehmerisch tätig seid oder tätig werden wollt, dann ist es bestimmt wertvoll für euch, da ja, mitzumachen. Beeilt euch, denn natürlich sind die Plätze da auch begrenzt. Wer zuerst schreibt, mal zuerst. Alle Infos zur Kanzlei findet ihr in den Shownotes, sowie auch zu unserem Paper, was ihr ja bestimmt schon hoffentlich fleißig gelesen habt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Bertie.